Ich werde den Text zuerst einmal lesen. Wir werden Vers für Vers durchgehen. Ich werde ein paar Erklärungen dazu abgeben. Und dann möchte ich euch zuallererst einmal die Frage stellen oder mitgeben für den Text. Fragt euch mal, wer ist die Hauptperson in diesen Versen? Wer ist die Hauptperson in diesem Text? Wen versucht uns die Bibel oder versucht uns Lukas in diesen 22 Versen, die wir heute betrachten wollen, wen versucht er uns hier vorzustellen? Ja, wen sollen wir kennenlernen? Ja, letzte Woche hat Jakob mit uns die Verteidigung des Apostel Paulus vor dem Statthalter Felix erklärt. Ja, er ist auf die Person von Felix eingegangen, wir sind auf die Rede eingegangen von dem Paulus. Und wir haben festgestellt, dass der Felix eine durchaus schwierige Persönlichkeit ist. Ja, Jakob hat ein Zitat da gebracht, das werde ich heute auch nochmal aufgreifen. Irgendwann mal, diese schwierige Persönlichkeit der Felix ist in Ungnade gefallen. Ja, also wir sind an einem Punkt, wo der Felix in Ungnade gefallen ist vor dem Kaiser in Rom. Er wurde dann abgesetzt, das heißt, er musste seinen Posten räumen und sollte nach Rom reisen und sollte sich vor dem Kaiser verantworten. Ja, er ist dann durchtrieben und hat auch da wieder ein gutes Ende für sich selber herausgezogen, aber das ist nicht unser Thema. Auf jeden Fall ist sein Amt frei geworden und das Amt wird jetzt von Festus übernommen. Also das eine ist Felix, der ist jetzt nicht mehr da, der ist eine andere Persönlichkeit, der muss jetzt weg nach Rom und jetzt ist Festus da, Festus übernimmt quasi sein Amt. Wir lesen jetzt davon, wie Festus mit der Arbeit beginnt. Ja, es ist wichtig zu sehen, also Festus beginnt jetzt quasi oder tritt sein Amt an und beginnt mit seiner Arbeit. Und wir wissen, und die Bibel verschweigt es nicht, und wir lesen das auch in der Geschichte, dass die Provinz Judäa eine schwer zu regierende Provinz gewesen ist. Es gab ständig Unruhen in dieser Provinz, es gab Aufstände, es gab immer wieder Rebellion unter den Juden. Und der Kern der Unruhen in dieser Provinz ging meistens von Jerusalem aus. Oder zumindest hatte er meistens immer wieder seinen Ursprung in Jerusalem, in dem Tempelkult, den man dort hatte. Also Tempelkult würden die Heiden sagen, wir würden sagen, um die Tempelrituale und den Glauben der Juden, der sehr eng mit dem Tempel verbunden war. Und wir beginnen jetzt mit dem Bericht, also Apostelgeschichte 25, wir beginnen mit Vers 1. 25, wir beginnen mit Vers 1. Als nun Festus in der Provinz angekommen war, zog er, und ich würde am liebsten hier den Begriff schon einbauen, zog er schon nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Festus beeilt sich, nach Jerusalem zu kommen. Ich habe versucht gerade aufzuzeigen, dass Jerusalem ist immer so ein Kernpunkt. Da, wenn dort Frieden ist und wenn dort Ruhe herrscht, ist das ganze Land ruhig. Ist dort Unruhe, ist das ganze Land unruhig. Also schon nach 3 Tagen beginnt Festus, also er ist angekommen in Caesarea und jetzt reist er hinauf nach Jerusalem. Und dann erst kehrt er wieder zurück nach Caesarea. Und hinauf meint an dieser Stelle nicht, dass er die Karte hinaufzog, sondern Jerusalem liegt etwas auf einem Hügel, auf einer Anhöhe, auf einem Berg. Deswegen zieht er quasi von Caesarea, die am Meer unten liegt, zieht er hinauf nach Jerusalem auf diesen, in Anführungsstrichen, Berg. Wenn wir dort oben stehen würden, auf dem Ölberg, würden wir sagen, das sind kleine Hügel, haben wir hier auch. Wenn wir zu Jakob fahren wollen, nach Pivitzheide, dann fahren wir auch so durch Hügel links und rechts von uns, also viel mehr ist es eigentlich nicht und trotzdem nennt die Bibel, das ist der Berg Zion, wo Jerusalem steht, also ein bisschen höher ist es dort, schneit auch manchmal dort, aber sehr hoch nicht unbedingt. Er zog auf jeden Fall hinauf, wir lesen weiter ab Vers 2, da wurden der hohe Priester und die Vornehmsten der Juden bei ihm vorstellig gegen Paulus und redeten ihm zu. Also er ist hier in Jerusalem, die Hohepriester und die Vornehmsten der Juden versuchen jetzt gegen Paulus etwas zu erwirken, haben immer noch nicht von Paulus vergessen, obwohl er schon 2 Jahre im Gefängnis sitzt. Also das ist immer noch ein großes Thema unter den hohen Priestern und den Vornehmsten. Dann gehen wir weiter, Vers 3, und sie baten es sich als eine Gunst gegen ihn aus, dass er ihn nach Jerusalem holen ließe. Das ist eine etwas umständliche Formulierung, und die Neue Genfer Übersetzung sagt an dieser Stelle, sie baten den Gouverneur, den Statthalter, ihnen einen besonderen Gefallen zu tun und den Gefangenen nach Jerusalem verlegen zu lassen. Also sie dringen in ihn, sie versuchen ihn zu bewegen, komm, lass den Paulus jetzt zu uns nach Jerusalem kommen und du tust uns damit einen großen Gefallen. Und wir wissen es, und das war schon beim letzten Mal so, letzte Bibelstunde auch so, dabei planten sie einen Anschlag, um ihn unterwegs umzubringen. Festus jedoch antwortete, Paulus werde in Caesarea in Verwahrung gehalten, das heißt, er wird dort bleiben. Er selbst aber, der Festus, werde in Kürze wieder dort, also hier in Jerusalem abreisen, nach Caesarea reisen und dann, so lasst nun, nachdem er, euer Bevollmächtigten, so lasst uns, sprach er, Festus, eure Bevollmächtigten mit hinabziehen zu mir nach Caesarea, und wenn eine Schuld an diesem Mann ist, dann sollen sie ihn anklagen, dort in Caesarea, wo er gerade gefangen gehalten wird. Vers 6, nachdem Festus aber mehr als 10 Tage bei ihnen gewesen war, zog er nach Caesarea hinab, und am folgenden Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus vorführen. Und jetzt werden die Ersten wahrscheinlich in Stocken kommen. Irgendwas passt hier nicht, ja? Oder? Wer hat eine Luther-Übersetzung oder eine Elberfelder? Eine Luther, ja? Irgendwas passt da nicht damit, oder? Wenn du Vers 6 von Anfang liest, wie steht es bei dir? Okay, dann ist es wahrscheinlich noch die neue Luther, glaube ich, ja? Die ganz neue, ja. Okay, aber wie bitte? 8 bis 10 Tage steht bei Abraham, genau. Die 84 Luther, die Elberfelder, die neue Genfer Übersetzung, viele, viele andere Übersetzungen, die fassen das etwas anders auf. Wir haben hier eine textkritische Besonderheit, also nicht bibelkritisch, da sind wir, distanzieren wir uns, aber mit der Textkritik müssen wir uns auseinandersetzen, weil das stellen wir hier gerade fest. Ja? Also bei Abraham steht zum Beispiel, da ist so eine Aussage, nachdem aber Festus bei ihnen nicht mehr als 8 oder 10 Tage gewesen war. So ungefähr steht das bei Abraham. Ja? Nicht mehr als 8 oder 10, und bei uns steht es mehr als 10 Tage. Ist schon ein kleiner Unterschied. Ja? Hat damit zu tun, dass die Schlachterübersetzung dort eine andere Textgrundlage nimmt. Also man hat sicherlich ganz, ganz viele verschiedene griechische Texte gefunden, und die Schlachter benutzt dort eine andere Textgrundlage als viele andere Übersetzungen. Sie benutzt dort den sogenannten Textus Receptus, und in einzelnen kleinen Fällen weicht diese Grundlage, Textgrundlage, von den heutigen aktuellen Übersetzungen ab. Sie folgt häufig einem recht logischen Verlauf des Textes. Ja, sie interpretiert diesen Text so ein bisschen, gerade der Textus Receptus. Und das sehen wir auch in diesem Text. Also logisch ist für mich auch, so wie es in der Schlachterübersetzung steht, nachdem er aber mehr als 10 Tage bei ihnen gewesen war, das andere hört sich auch ein bisschen komisch an. Ja? Also nachdem aber Festus bei ihnen nicht mehr als 8 oder 10 Tage gewesen war, das passt nicht so ganz, als ob in den Kontext hinein. Aber trotzdem ist vermutlich diese neue quasi, oder die jetzt die 8 bis 10 Tage, diese Übersetzung wohl eher die richtige, weil diese andere Textgrundlage, wie sie dann vom Nestle Aland oder vom Greek New Testament verarbeitet werden, die arbeiten immer wieder die neuesten textkritischen Forschungsergebnisse in ihre Übersetzungen mit hinein. Ja, also das sind so ganz am Rande, warum diese Unterschiede zustande kommen. Was ich aber immer wieder betonen möchte an dieser Stelle, ja, wir haben hier ein textkritisches quasi Problem. Wir haben zwei Unterschiede. Eine Bibel sagt so, eine Bibel sagt so. Diese Unterschiede aber, und das können wir an dieser Stelle wieder sehr, sehr klar sehen, haben überhaupt keinen Einfluss auf unseren Glauben oder unser Denken über die Errettung. Also welchen Unterschied macht das, ob der Festus jetzt mehr als 10 Tage dort gewesen ist oder 8 oder maximal 8 bis 10? Eigentlich gar keinen. oder? Und das ist etwas, was man immer wieder feststellt. Und ich habe hier zum Beispiel ein Buch mitgebracht, was sich gerade mit Textkritik beschäftigt. Und dort, der Autor sagt es hier zum Beispiel, oft wird gerade von denjenigen, ich lese euch das mal vor. Alles in allem wird man sagen müssen, dass bei der Beurteilung des Textes des Neuen Testaments viel zu wenig auf das Ganze und viel zu sehr von den Außenstehenden, sowohl wie von den Spezialisten, auf die Varianten gesehen wird, die die Ausgaben und die Handschriften untereinander aufweisen. Also jemand, der das Haar in der Suppe sucht in der Bibel, der würde sagen, guck mal, wir haben zwei Unterschiede, die Bibel kann gar nicht die Wahrheit sein. Ja, wir haben da Unterschiede in den Texten, wie willst du so einem Wort glauben? Ja, dann geht er weiter noch, der Autor, und er sagt, dass die Übereinstimmung zwischen den bisher behandelten Ausgaben des Neuen Testaments größer ist, und zwar sehr viel größer, als man allgemein glaubt, ist schnell handgreiflich bewiesen. Das heißt, man kann sehr, sehr deutlich beweisen, dass die Bibel in allen wichtigen Punkten unmissverständlich klar ist. Und wir können an dieser Stelle festhalten, dass wenn es eine Wahrheit gibt auf dieser Welt, die literarisch festgehalten ist, dann ist es die Bibel. Und wenn die Bibel literarisch nicht richtig ist und viel zu viele Fehler enthält, dann gibt es keine Wahrheit auf dieser Welt. Ja? Wenn es eine Wahrheit gibt, dann ist es die Bibel. Weil die Bibel ist, indem wir sie überliefert worden ist, über all die Jahrtausende und indem wir sie uns erhalten geblieben ist und indem wir genau wir das rekonstruieren und feststellen können, was der ursprüngliche Text ist, ist die Bibel absolut einzigartig. Es gibt Unterschiede, aber die sind so marginal, so unglaublich klein, dass wir sagen können, wir können sie getrost eigentlich fast schon ignorieren. Wir wollen darüber reden, weil sie auftauchen, wie zum Beispiel jetzt hier, mehr als 10 Tage oder 8 bis 10 Tage, aber es hat keinen Einfluss auf die Kernaussagen unseres Glaubens. Also so viel, ein kleiner Exkurs über Textkritik, auf den wir hier gerade gestoßen. Wir gehen weiter. Also, die 10 oder 8 Tage, je nachdem, wie wir das dann sehen, hat der Festus in Jerusalem nicht vertrödelt. Ja, er hat dort seine Arbeit gemacht, er ist sorgfältig seinen Pflichten nachgekommen und wir sehen das daran, dass er, als er wieder zurückgeht nach Caesarea, dann wartet er nicht wieder ein paar Tage, bis er sich wieder akklimatisiert hat, bis er wieder so reingekommen ist in seinen Dienst, sondern gleich am nächsten Tag, geht es weiter. Wir lesen in Vers 7. Und als dieser erschien, also er stellt sich dann dort quasi auf den Richterstuhl, als dieser erschien, stellten sich die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, ringsherum auf. Das ist für uns irgendwie sonderbar, ja, als ob da quasi der Statthalter steht, Paulus ist bei ihm und alle stellen sich um ihn herum und reden auf ihn ein. Das wird alles sehr einfacher zu verstehen, wenn wir wenn wir einmal hier auf den, so, jetzt muss ich gucken, wie ich das hier hinbekomme. So, okay. Also, so sieht ein Richterstuhl aus. Ja, also so sieht quasi ich denke, das müsste auch schon zwischendurch immer wieder angeklungen sein. So wurde im Orient das Gericht verstanden. Ja, der Statthalter und der Angeklagte, die sind oben auf dieser Tribüne und die Juden, die dann herabgekommen sind, die haben sich um diese Tribüne herumgestellt und haben auf den Paulus eingeredet und haben ihn angeklagt. Ja, so dass der hier stand, glaube ich, in unserem Text, dass Paulus, das setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus vorführen. Also da hat der Festus quasi auf dieser Bank dort gesessen oder auf so einer Bank gesessen, vielleicht hat man da auch einen Stuhl hingestellt, und der Paulus stand dort und konnte vielleicht sogar auch etwas herumgehen und quasi diesen Bezug nehmen auf diese einzelnen Anschuldigungen. Ja, also das hilft uns zu verstehen, wie es dazu kam, dass alle um ihn herum standen. Genau, so, jetzt stehen sie um ihn herum, um diesen Richterstuhl und sprechen jetzt mit dem, oder versuchen den Paulus anzuklagen und wir lesen dann weiter Vers 7. Und sie brachten viele und schwere Anklagen gegen Paulus vor, die sie aber nicht beweisen konnten. Ja, die sie aber nicht beweisen konnten. Entweder wird das so gewesen sein, dass der Festus die Anklage angehört hat und er verlangte Beweise. Und sie konnten sie aber ihm aber nicht geben. Oder aber jemand hat den Paulus angeklagt und der Paulus hat gekontert. Und wir wissen, Paulus ist nicht auf den Mund gefallen. Der hat immer wieder klar Position ergriffen und konnte auch sehr gut argumentieren. Und die anderen sind irgendwann still geworden. Und haben gesagt, okay, sie hatten einfach keine weiteren Argumente mehr für ihre Anklage. Das heißt, sie sind davon abgekehrt und sind vielleicht zur nächsten Anklage gegangen. Also sie haben viele Anklagen, schwere Anklagen, können diese Anklagen aber nicht beweisen. Wir lesen weiter in Vers 8, während er, Paulus, sich so verteidigte, weder gegen das Gesetz, also während er, Paulus, sich so verteidigte, und jetzt kommt die Verteidigungsrede des Paulus oder quasi der grobe Zusammenhang dieser Verteidigungsrede, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas verbrochen. Das ist so ganz grob zusammengefasst seine Verteidigung. Ja, und Jakob ist letztes Mal darauf eingegangen. Wir werden in der nächsten Bibelstunde auch nochmal intensiver darauf eingehen, wie quasi der Inhalt dieser Verteidigung ausgesehen haben könnte. Vers 9, Festus aber, der sich die Juden zu Dank verpflichten wollte, oder aber mit anderen Worten, der den Juden einen Gefallen erweisen wollte, antwortete dem Paulus und sprach, willst du nach Jerusalem hinaufziehen und dich dort hierüber wiederum von mir verteidigen lassen? Ja, das ist auch wiederum eine kleine Besonderheit. Wenn Paulus nach Jerusalem ziehen würde, hinauf nach Jerusalem, dann würde er eigentlich vor die 70 Leute, vor den Sanhedrin kommen und würde sich dort verteidigen müssen. Aber nein, Festus sagt, du willst dich dort auch von mir verteidigen. Ja, da ging er schon etwas auf Paulus zu und war nicht ganz bereit, ihn quasi den Juden preiszugeben. Er sagte, da kannst du dich von mir verteidigen. Wir gehen weiter. Aber Paulus sprach, nein, ich will nicht, ich stehe vor dem, also das sind jetzt meine Worte, nein, ich will nicht, aber das ist so Kern seiner Aussage. Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, dort muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du selbst sehr wohl weißt. Also, Paulus hat das quasi alles miterlebt, diese ganze Unruhen um ihn herum, auf dem Richterstuhl, was wir gerade eben gesehen haben. Und er sieht, dass der Festus quasi auf seiner Seite ist. Also da ist nichts, was greifbar gegen den Paulus spricht. Also wie du selbst ja wohl weißt, da ist kein Unrecht, was ich getan habe. Vers 11. Denn wenn ich im Unrecht bin und etwas begangen habe, was den Tod verdient, so weigere ich mich nicht zu sterben. Das ist eine unglaublich beeindruckende Aussage von Paulus. Er sagt, ist kein Problem, ich bin bereit. Sterben ist mein Gewinn. Ja? Jesus ist mein, also dann geht es nur noch aufwärts, dann geht es für mich in den Himmel. Also ich weigere mich nicht zu sterben. Wenn aber ihre Anklage nichtig sind, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Ich berufe mich auf den Kaiser. Da besprach sich Festus mit seinem Rat und antwortete, du hast dich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Und wenn wir jetzt einmal kurz auf den Paulus quasi zurückblicken und über den Paulus nachdenken, so stellen wir fest, der Paulus hat eine unglaubliche, ja, wie soll man sagen, eine Nüchternheit in diesem Gericht. Und ich glaube, das ist mit eine Anwendung, die wir für uns mitnehmen können. Wenn wir, so wie Paulus, im Tod einen Gewinn sehen, wenn wir so wie Paulus sagen können, wenn ich etwas Unrechtes getan habe und ich verdiene den Tod, dann bin ich bereit zum Sterben und ich bin bereit, zu Jesus zu gehen, dann werden wir in ganz, ganz vielen Dingen sehr viel nüchterner überlegen. Ja? Wenn wir unser Leben quasi nicht mit aller Macht festhalten, sondern sagen, ist die Zeit reif zum Sterben? Ich bin bereit. Dann werden wir in sehr vielen Angelegenheiten, auch gerade aktuell, sehr viel nüchterner darüber nachdenken können. Ja? Ich halte nicht an meinem Leben fest, wenn es soweit ist und ich muss sterben, ich bin bereit, dort wartet Jesus auf mich, so werden wir in ganz vielen Situationen unseres Lebens sehr viel nüchterner damit umgehen. Kommen wir zurück zu unserem Text. An dieser Stelle erfahren wir, wie der Paulus letztendlich nach Rom kommt. Wir kennen von Paulus, wir wissen, dass Paulus einen Wunsch hatte, nach Rom zu kommen. Ja, wir lesen das in Kapitel 19, Vers 21. Das können wir eben mal aufschlagen. In der Zeit kann ich was trinken. Er hatte Pläne gemacht, der Paulus. Er hatte Pläne gemacht, das lesen wir in Vers 21, Kapitel 19. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geiste vor, also quasi in den Gedanken, in seinen Vorstellungen, zuerst nach Mazedonien und Achaia zu ziehen, dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dann in Jerusalem gewesen bin, dann muss ich auch Rom sehen. Also er will unbedingt nach Rom. Er will unbedingt nach Rom und nicht, weil die Sehenswürdigkeiten so schön sind, sondern sein Ziel ist immer, das Evangelium zu predigen. Und da ist er immer wieder ganz klassisch von Hauptstadt zu Hauptstadt gegangen. Ja? Da ist ein wichtiger Knotenpunkt, dann ist er da hingegangen, Achaia, Korinth und so weiter. Und dann sagte er, ich muss dort das Evangelium den Menschen bringen. Und Gott bestätigt diese Pläne. Lesen wir dann in Kapitel 23, Vers 11. Gott bestätigt diese Pläne, indem er sagt, aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm, zu Paulus, und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Ja, Gott bestätigt diesen Plan und sagt, du bist hier Zeugnis gewesen in Jerusalem, jetzt deine nächste Station oder eine der nächsten Stationen wird Rom sein. Zuerst war es ein Wunsch, ein Plan, eine Vorstellung, dann war es eine Verheißung Gottes, das wird so kommen und jetzt ist es ein Weg, eine Möglichkeit, die Paulus hier einschlägt. Ja? Ich berufe mich auf den Kaiser. Ich berufe mich auf den Kaiser, das war klar, wenn er sich auf den Kaiser beruft, der Kaiser wird garantiert nicht nach Judäa kommen, viel zu gefährlich, die ganze Reise, Paulus wird zu ihm nach Rom gebracht werden. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich vermute mal, dass Paulus seine Situation analysiert hat. Dass Paulus einfach über seine Situation, über die Gegebenheiten, die er quasi vorfindet, dass er darüber nachgedacht hat, dass er darüber überlegt hat. Er ist seit 2 Jahren in Gefangenschaft. Seit 2 Jahren sitzt er hier in Caesarea. Er hat zwar Privilegien, man darf ihn besuchen, die Leute dürfen mit ihm reden, er darf predigen, aber immer nur an einem Ort. So, das Ziel aber und die Verheißung ist, er muss nach Rom. Und er sieht, jetzt ist ein Statthalterwechsel, das heißt, jetzt ist ein neuer Statthalter gekommen, vielleicht hat er dann auch Hoffnung gehabt, jetzt wird es ein bisschen anders kommen, jetzt wird das Ganze mal in Schwung kommen, man wird erkennen, dass er unschuldig ist und man wird ihn freilassen, aber er sieht nach dieser ersten Verhandlung, ja, es hat keinen Sinn, es hat keinen Zweck. Die Ausgangssituation ist immer noch unverändert. Und er sieht quasi nur einen einzigen Weg. Ich muss mich auf den Kaiser berufen. Es ist mein Recht, sich auf den Kaiser zu berufen. Und dann werde ich nach Rom kommen. Und vor dem Kaiser, entweder ich sterbe, aber ich habe Zeugnis abgelegt. Oder aber ich gebe Zeugnis. Ich lege wirklich vor dem Kaiser das Zeugnis ab und vor den wichtigen Personen dort. Und ich werde freigelassen. Ja, diese Hoffnung hatte er. Diese Möglichkeit sah er. So ist meine persönliche Meinung. Finden wir jetzt so nicht geschrieben, aber ich denke, dass Paulus da so überlegt hat. Er hatte vor Felix das Zeugnis abgelegt, er hatte sich vor Festus verteidigt und auch da seinen Glauben bezeugt und so würde er nach Rom kommen, quasi auf Staatskosten nach Rom reisen können. Ja, das war auch durchwegs eine sehr praktische Angelegenheit und auch dort Zeugnis ablegen. Aber vorher, und jetzt gehen wir weiter ab Vers 13, muss er noch vor einem weiteren König ein Zeugnis ablegen. Wir sehen, da gibt es so eine gewisse Hierarchie. Es gibt einmal den Kaiser, dann gibt es einen König und dann gibt es einen Statthalter und dann gibt es noch weitere untere Stufen. Wir lesen hier aber jetzt von einem König namens Agrippa. Und wir sind auch da schon mal drauf eingegangen. Es ist jetzt Agrippa der Zweite. Sein Vater hieß auch König Agrippa. Und dieser König Agrippa, der besucht jetzt den Festus. Wir lesen weiter ab Vers 13. Als aber etliche Tage vergangen waren, kam der König Agrippa mit Bernike, und Berenike, je nachdem, welche Übersetzung wir da nehmen, aber griechisch würde das dann heißen Bernike oder Bernice, mit Bernike nach Caesarea, um Festus zu begrüßen. Und als sie sich mehrere Tage dort aufgehalten hatten, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach: Es ist ein Mann von Felix gefangen zurückgelassen worden. Seinetwegen wurden, als ich in Jerusalem war, die obersten Priester und Ältesten der Juden vorstellig und verlangten seine Verurteilung. Ich antwortete ihnen: Es sei nicht der Brauch der Römer, einen Menschen dem Tod preiszugeben, ehe der Angeklagte die Kläger vor Augen habe und Gelegenheit erhalte, sich der Klage wegen zu verteidigen. Als sie nun hier zusammengekommen waren in Caesarea, setzte ich mich ohne irgendeinen Aufschub am folgenden Tag auf den Richterstuhl und ließ den Mann vorführen. Also Festus ist hier wahrheitsgetreu, ließ den Mann vorführen. Als nun die Kläger auftraten, brachten sie über ihn gar keine Klage gegen Sachen vor, die ich eigentlich vermutet hatte, sondern sie hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen und einen verstorbenen Jesus, von dem aber Paulus behauptete, er lebe. Da ich aber nicht wusste, wie ich über diese Sache eine Untersuchung anstellen sollte, fragte ich, ob er nach Jerusalem ziehen und sich dort hierüber richten lassen wolle. Da sich aber Paulus darauf berief, dass er bis zur Entscheidung des Kaisers in Gewahrsam bleiben wollte, befahl ich, ihn in Haft zu behalten, bis ich ihn dann zum Kaiser sende. Agrippa aber sprach zu Festus: Oh, ich möchte den Menschen auch gerne hören. Und er antwortete, also Festus: Morgen sollst du ihn hören. Morgen sollst du ihn hören. Morgen beginnt dann der Prozess oder die Verteidigung des Paulus vor Festus und Agrippa und Bernike. Und über diesen morgigen Tag werden wir nächstes Mal dann sprechen. Das ist quasi das, was nächstes Mal behandelt werden wird. Aber ich möchte trotzdem ein paar kleine Aspekte aus diesem morgigen Tag heute schon betrachten in dieser heutigen Bibelstunde. Eigentlich nur Informationen, oder? Kleine Anwendung habe ich schon gezogen, aber eigentlich waren es im Großen und Ganzen nur Informationen. Aber einmal jetzt die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Wer spielt in diesem Abschnitt die tragende Rolle? Wer kommt wirklich zu Wort? Wen möchte uns hier die Bibel vorstellen? Nochmal? Festus, ja. Paulus, ganz am Rande, nur so eine allgemeine Erklärung, aber eigentlich geht es hier in diesen 22 Versen um Festus. Es geht hier um Festus. Und ich möchte mit Hilfe einer Tabelle etwas deutlich machen. Also, wir wollen nachdenken jetzt erst einmal über Festus. Was lernen wir hier über den Festus? Also was würdet ihr sagen, wir haben jetzt einiges über diese Person gehört, was fällt euch auf? Wie bitte? Er möchte keinen Fehler machen, ja, es ist relativ sorgfältig, würden wir sagen, ja, also was noch? Er scheint gerecht zu sein, ja. Er nimmt sich Zeit. Ich würde sagen, er ist pflichtbewusst, ja, also er hört wirklich und lässt sich auch nicht von irgendwelchen Sachen nach links oder rechts verschieben. Ja, einen dritten Punkt hatte ich hier noch gefunden. Er ist durchaus gewissenhaft, ja. Gewissenhaft, pflichtbewusst, sorgfältig, gerecht. Das lesen wir so in diesem ganzen Kapitel. Ja. So wird uns Festus vorgestellt. Und jetzt möchte ich einmal kurz was vorlesen, was so Geschichtsschreiber, es gibt ja natürlich sicherlich viele Leute, die auch über ihn geschrieben haben, Leute aus der Zeit, wo er regiert hat, und die beschreiben ihn folgendermaßen. Ich lese hier ein Zitat von, genau, und zwar schreibt gerade der Autor von diesem Buch hier, der Eduard Lohse, er sagt: Festus war im Unterschied zu seinen Vorgängern ein rechtlich denkender und handelnder Mann. Also der war wirklich anders als die anderen, ein rechtlich denkender und handelnder Mann. So, im Unterschied zu Festus haben wir letztes Mal gesprochen über den Felix. Was fällt euch noch ein über das, was Jakob gesagt hatte damals? Was fällt euch aus eurem persönlichen Bibelstudium ein? Wie wird Felix uns dargestellt? Was lernen wir über ihn? Woran könnt ihr euch noch erinnern? Was war da? Nichts Schweres. Ja, wie bitte? Korrupt, genau, korrupt. Lass uns mal aufschlagen, Kapitel 24, Vers 26. Zugleich hoffte er aber auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn freiließ. Ja? Also korrupt, ja, ist bestechlich. Wenn die Summe passt, dann kann man alles mit ihm erreichen. Was noch? Was hat Jakob damals noch erwähnt? Einfach so ganz grob, was euch so durch den Kopf geht. Er wusste über vieles Bescheid durch seine Frau, die eine Jüdin war. Ja, genau. Ja, stimmt, das hatte Jakob auch erwähnt. Die war grausam, ja, hatte Jakob dann gelesen. Wisst ihr noch so ein bisschen was über seine Geschichte? Genau, er kam aus der Sklaverei. Ja? Er war Sklave, hatte sich dann in die Königsfamilie oder in die Kaiserfamilie so ein bisschen eingeschmeichelt und wurde dann, weil er, glaube ich, mit irgendeiner Oma da befreundet war, durch die Oma so ein bisschen freigelassen, kurz vor ihrem Tod. Genau weiß ich es nicht, aber so ungefähr das, was ich mir erinnern kann und was ich so ein bisschen selber recherchiert habe. Wir lesen aber von ihm, gerade das, was Jakob auch letztes Mal gelesen hatte, die römischen Geschichtsschreiber schildern den Charakter des Felix in düsteren Farben. Also der hat mit Leuten zu tun gehabt und diese Geschichtsschreiber schildern das in düsteren Farben. Er habe als Statthalter die Macht eines Königs mit dem Gemüt eines Sklaven ausgeübt. Also voller Willkür, Gier und Grausamkeit. Also das sind so diese Dinge, die ich so ein bisschen zusammengetragen. Also Willkür, Gier und Grausamkeit. Er ist bestechlich, er ist unenthaltsam, auch bezüglich seiner Frau. Ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, was die Kapitel 24, Vers 25 müsste das heißen. Genau, da wo, ja. Mhm. Genau, über seine Frau Drusilla schreibt auch der Eduard Lohse hier in seinem Werk über die Umwelt des Neuen Testaments. Die zweite seiner drei Frauen war die jüdische Prinzessin Drusilla, die Tochter von Agrippa dem I., die er ihrem Mann fortgenommen hatte. Ja, der hatte sich in diese Frau verliebt und dann hat er auf Umwegen irgendwie es geschafft, diese Frau für sich zu gewinnen. Ja, also durch einen Mittelsmann hat er sie dann quasi zu sich gezogen und da lernen wir quasi auch etwas über seine Unenthaltsamkeit. Also er war nicht enthaltsam, was seine Begierden angeht. Dann haben wir einen weiteren Machthaber. Ja, der dritte Machthaber ist Agrippa der II., den wir jetzt kurz kennengelernt haben, werden wir nächstes Mal kennenlernen, aber vielleicht fällt euch das ein oder andere über ihn noch ein. Was lesen wir von ihm? Was fällt euch diesmal auf? Was erkennen wir hier in diesen Text, in diesen Versen, die wir hier gelesen haben? Ja, er war neugierig, ja, genau. Mit wem taucht er zusammen auf? Mit wem? Das ist eine gute Frage. War das seine Frau? Das ist seine Schwester, genau. Aber immer mit ihr. Ja? Und das war zu der Zeit, so sind sich die meisten Geschichtsschreiber einig, das war so quasi so ein offenes Geheimnis. Er war immer mit seiner Schwester unterwegs und die Schwester war eigentlich verheiratet, aber kam immer wieder zurück zu ihrem Bruder und sie pflegten eine inzestuöse Beziehung miteinander. Ja, also das war quasi so eine Inzestbeziehung, wo man sagte, okay, das quasi wurde ihnen angekreidet. Ja, also da war nicht alles richtig zwischen den beiden. Also sie waren sich deutlich zu nahe und das sahen die Juden und deswegen gab es auch viele Unruhen. Ja, außerdem war der auch noch recht jung, hat aber jetzt keine besondere Auswirkung, also jung und lebte in einer inzestuösen Beziehung mit seiner Schwester. Auch da, wie gesagt, sind sich die Geschichtsschreiber relativ einig, wenn man gerade diese Geschichte verfolgt, dass sie eigentlich mit einem anderen Mann verheiratet war, aber ständig immer wieder bei ihm war und mehr bei ihm war als bei ihrem Mann. Genau, was fällt euch auf an dieser Stelle? Wenn wir diese Tabelle so anschauen, also wir haben einmal den Felix, voller Willkür, Gier und Grausamkeit, bestechlich, unenthaltsam. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Festus, er ist gewissenhaft, pflichtbewusst, sorgfältig, gerecht. Und wir haben den Agrippa, lebt in einer inzestuösen Beziehung mit seiner Schwester. Was würdet ihr so einfach mal sagen dazu? Wie bitte? Ich glaube, ihr müsst beim Reden die Maske runternehmen. Tut mir leid. Ziemlich liberal, ja. Worauf ich hinaus will, und ich helfe euch mal einmal, wir haben hier links und rechts zwei ordentliche Sünder, oder? Ja, also das kann man doch wohl ganz klar sagen. Ja? Der eine willkürlich, gierig und grausam, bestechlich, unenthaltsam, und der andere, also viel schlimmer geht das nicht, wenn man so weit runtergeht, dass man in einer Inzestbeziehung mit seiner Schwester lebt. Also da wird auch einiges im Argen liegen, und der Festus ist eigentlich ein vernünftiger Mann. Also wenn ich vorm Gericht stehen würde, dann in der Mitte. Da möchte ich zu Festus. Da möchte ich mit ihm quasi kommunizieren und mich dort verteidigen, weil dort links und rechts, da ist es mir alles nicht geheuer. Alles nicht ganz geheuer. Wir gehen weiter. Ich denke, wir kennen solche Menschen aus unserer Umgebung. Ja, wir kennen solche Menschen. Menschen zum einen, die tief in Sünde verwickelt sind, wie Felix oder Agrippa, die tief in Sünde leben, die ein schlechtes Gewissen zerfrisst, die ein schlechtes Gewissen haben, die sich sehnen nach Befreiung. Und dann haben wir Menschen in unserem Umfeld, vielleicht unsere Arbeitskollegen, vielleicht unsere Nachbarn, die führen ein wirklich gutes Leben, ein wirklich vorbildhaftes Leben. Ja, also wenn man sie anschaut, dann merkt man, sie tun Gutes. Sie sind vernünftig. Sie haben ehrbare Familien. Sie leben einfach nur normal. Ja, auch sowas kennen wir, gerade in unserem Umfeld. Wir haben wirkliche Sünder und wir haben ganz normale, gute Leute. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Wir gehen jetzt weiter und wir fragen uns als nächstes, wie reagieren diese Menschen auf die Rede des Paulus? Auf das Evangelium, auf das, was er ihnen quasi vom Reich Gottes, von Christus, von dem Evangelium weitererzählt. Also, als erstes haben wir den Felix. Denkt mal an die letzte Bibelstunde. Wie hat er darauf reagiert? Was fällt euch ein? Kapitel 24, Vers 25, da können wir es nachlesen. Er hatte Furcht, er hatte Angst, genau. Ja. Was noch? Er wollte noch mal hören, aber wann? Irgendwann mal, ja. Also es ist eine gute Ausrede, ja. Also hört sich gut an, hört sich interessant an, aber lass uns mal ein andermal drüber reden. Und das war so quasi, ein andermal, nicht jetzt. Also er war von Furcht erfüllt, aber er konnte nicht weiter zuhören. Ja, stopp, hat er nicht gesagt, ich habe Angst. Lass uns später nochmal drüber reden. Ja, das war seine Reaktion. Dann denkt mal zurück an die Predigt quasi von Sonntag, die Abi jetzt gehalten hat. Wie war die Reaktion vom Festus? Was sagt er zum Beispiel in Kapitel 25, Vers 19? Wie würdet ihr das beschreiben? Oder aber in Kapitel 26, Vers 24. Was sagt er da? Wie bitte? Rasend steht bei dir? Oder ich müsste am besten die Maske runterziehen, ich verstehe das so schlecht. Du bist von Sinnen, genau. Das ist Spinnerei, was du da erzählst. Ja? Und das Gleiche können wir doch feststellen in dem, was er dann sagt über Jesus. Da sagt er, der Paulus spricht von irgendeinem, also es geht um irgendeinen Jesus, der ist schon längst tot, aber Paulus sagt, er lebt. Ja? Also der Felix ist in diesem Zusammenhang ziemlich distanziert, ziemlich kühl, ja? Und die Aussagen sind für ihn nichtssagend und dumm. Also das ist für ihn wirklich eine Spinnerei. Also Paulus, das hat dich alles von Sinn gemacht. Das, was du, diese ganze viele Studieren, hat dich quasi um den Verstand gebracht. Dann haben wir den nächsten hier, und zwar den König Agrippa. Und jetzt, das ist eine ganz wichtige und ganz bekannte Aussage von ihm. Was sagt er, als er die Rede von Paulus hört? Und als Paulus wirklich so ein bisschen präziser auf ihn eindringt, was sagt er dann? Es fehlt nicht viel, genau. Er steht kurz davor, Christ zu werden, stand kurz davor, vor der Entscheidung, selbst Christ zu werden. Das heißt, die Rede hat ihn so berührt und so getroffen, dass er eigentlich selber dachte, wow, also das spricht mich jetzt an. Ja, und er wäre kurz davor, Christ zu werden, sich zu entscheiden für diesen Glauben, aber es fehlt nicht viel, nein, ich bin raus, ich mache das nicht. Und als Schlussfolgerung zu dem Ganzen, da stellen wir fest, dass das Evangelium den Felix berührt hat und fordert ihn zu einer Reaktion heraus. Das Gleiche finden wir auch bei Agrippa. Das Evangelium berührt ihn und fordert ihn zu einer Reaktion heraus. Aber bei Festus, bei unserem guten, quasi normalen, vernünftigen Mann, das Evangelium berührt ihn nicht. Es ist für ihn eine Torheit, eine Dummheit, eine Spinnerei. Und das liegt nicht daran, dass der Festus vielleicht sehr viel klüger war als der Felix oder der Agrippa. Es waren bestimmt auch beides intelligente Leute. Nein, es hatte seinen Ursprung in etwas anderem. Und das wollte ich heute noch einmal wirklich noch mal auf den Punkt bringen. Dass der Ursprung ist in den Wesensmerkmalen und in der sündigen Natur der beiden. Die beiden lebten wirklich intensivst in Sünde. Und das wussten sie. Und das Gewissen quälte sie in diesem Zusammenhang. Die Sünde quälte sie. Und als dann das Evangelium in ihr Leben kann und Paulus quasi das Evangelium an sie weitergibt und das Evangelium an sie verkündigt, dann reagieren sie darauf, es berührt sie, es trifft sie und das fordert sie zu einer Entscheidung heraus. Aber das liegt daran, dass die beiden wissen, wir sind Sünder. Und der Festus, der führt eigentlich ein gutes Leben. Er ist ein rechtschaffener Mann. Er ist ein guter Mann, würden wir sagen, wenn wir ihn so betrachten würden. Und das Evangelium berührt ihn nicht. Interessant ist auch, nach welcher Aussage entfährt es dem Festus, wo er sagt, Paulus, du bist von Sinnen. Lass uns mal einmal aufschlagen, Kapitel 26, Vers 23. Da lesen wir, nämlich, dass der Christus, also Paulus spricht hier, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden. Und wir merken das zum Beispiel an solchen Leuten wie Viktor, unser Viktor Ober zum Beispiel. Das Licht hat für ihn eine ganz, ganz große Bedeutung, weil er in Sünde gelebt hat. Und das Licht hat ihn unglaublich verwirrt. Und das war eben für einen Fremdkörper, dieses Licht zu Weihnachten. Ja, und Jesus ist gekommen, um Licht zu verkündigen. Und Menschen, die in Sünde leben, die sehen das Licht. Und das Licht fordert sie auf zu einer Entscheidung. Und Festus, dem entfährt das in diesem Zusammenhang, er sagt, Paulus, du spinnst. Das viele Studieren hat dich um den Verstand gebracht. Für ihn eine absolute Torheit. Wozu brauchen wir Licht? Es ist doch alles gut. Ist doch alles wunderbar. Wo die Menschen die Sünde nicht erkennen, da erkennen sie auch nicht die Besonderheit des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums ist für sie nutzlos. Wovon sollen sie auch befreit werden? Ihr Leben scheint doch in Ordnung zu sein. Gott sollte höchstens ein paar Wehwehchen verarzten, aber sonst brauchen ihn die Menschen nicht. Das merken wir immer wieder. Eigentlich so, wir würden sagen, es sind eigentlich ganz vernünftige und gute Menschen, die brauchen Gott höchstens dafür, dass er ihre Krankheiten heilt. Für alles andere ist Gott einfach nicht zu gebrauchen. Wozu braucht man Gott? Er ist da an dieser Stelle nicht unbedingt von Nutzen. Und für uns heißt es, wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, wenn wir mit dem Menschen über das Evangelium reden wollen, dann müssen wir ihnen auch und vielleicht sogar vor allem erklären, dass auch wenn sie ein gutes Leben führen, dass das vor Gott nicht reichen wird. Sie sind Sünder. Sie genügen dem Anspruch Gottes nicht. Sie brauchen Erlösung. Und das ist gerade in unserer heutigen Zeit eines der größten Probleme. Wir können mit ihnen über Gott reden, wir können mit ihnen über Jesus reden, wir können über Evolutionstheorie reden, wir können Dinge mit ihnen auch in irgendeiner Form diskutieren. Es ist alles kein Problem. Nur über Sünde, da sollten wir mit ihnen nicht reden. Sünde ist heutzutage in großen Dingen ein Tabuthema. Wir merken das gerade in der aktuellen Situation. Ja, also Sünde ist heutzutage wirklich salonfähig, gesellschaftsfähig. Sünde ist eine Entscheidung geworden. Du entscheidest dich für ein Lebensstil, aber es ist nicht mehr Sünde. Prostitution ist heute keine Sünde. Es ist ein Beruf. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Ich will quasi als Prostituierte mein Leben leben. Ja, das ist ein Beruf heutzutage. Ein Leben in Homosexualität ist eine Entscheidung. Es gibt eine ganz große Diskussion, wie die Farben eines Stadions sein sollten. Heutzutage, ganz allgemein. Ja, und es wird jemand, ein ganzes Land dafür verurteilt. Wir stehen nicht hinter den Werten dieses Landes, aber trotzdem, es wird dieses Denken wird als absolut rückständig bezeichnet. Du bist nicht auf der Höhe der Zeit, weil du so und so denkst. Wenn du so homosexuell leben willst, das ist eine Entscheidung, du darfst das heutzutage. Heutzutage ist Sünde nicht mehr das, was die Bibel darunter versteht. Und wir dürfen für uns feststellen, das Evangelium, das keinen Bedarf deckt, hat keine Kraft oder ist kein Evangelium. Das heißt, wir müssen den Menschen aufzeigen, dass sie die Rettung brauchen, weil sie Sünder sind. Wir müssen ihnen nicht sagen, wie gut Jesus ist. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie Errettung brauchen, weil sie Sünder sind, weil sie krank und infiziert sind mit der Sünde. Und dann erst können wir ihnen zeigen und erklären und aufzeigen, wie gut Jesus ist. Und man kann das vielleicht aktuell, und ich möchte es ganz vorsichtig kurz erwähnen, man kann das mit der aktuellen Diskussion über die Corona-Impfung vergleichen. Die Menschen, die in dem Virus eine Bedrohung für ihr Leben sehen, die Menschen, die eine in diesem Virus eine Bedrohung für die Gesellschaft und für die Menschheit sehen, die gehen zur Impfung. Die gehen zur Impfung. Und Menschen, die in dem Virus überhaupt kein Problem sehen, die halten diese Impfung und das Ganze drumherum für eine große Spinnerei. Das heißt, wenn wir jemanden zur Impfung bewegen wollten, müssen wir über die Gefährlichkeit des Virus sprechen, oder? Erst dann gehen sie sich impfen lassen. Normalerweise schon. Ja? Und genau so ist es mit dem Evangelium. Wir wollen auf diesem leidigen Thema auf keinen Fall stehen bleiben, aber wir wollen über das Evangelium sprechen. Wir wollen über das Evangelium sprechen und wir müssen den Leuten aufzeigen, dass sie Sünder sind. Sie brauchen Errettung. Und wenn sie verstehen, dass sie Sünder sind und Errettung brauchen, dann berührt sie das Evangelium. Dann trifft es sie. Genauso wie wir es bei Felix gesehen haben und bei dem Agrippa. Und dann berührt sie das Evangelium, dann spüren sie die Kraft Gottes und dann sind sie herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und dann werden sie sich nicht automatisch entscheiden für das Evangelium, für Christus. Vielleicht werden sie sich ganz bewusst dagegen entscheiden. Vielleicht. Vielleicht. Aber dann haben wir quasi sie dort, wo sie auch das Evangelium haben wollen. Dann werden sie eine bewusste Entscheidung treffen. Also das ist für uns ganz wichtig, gerade in Bezug auf diese 22 Verse, die wir betrachtet haben. Ja? Wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, dann müssen wir über Sünde reden. Dann müssen wir ihnen aufzeigen, du bist ein Sünder, du brauchst Rettung, du brauchst Erlösung. Und wenn der Mensch das verstanden hat, dann gehen wir weiter und sagen ihnen und erklären ihnen das Evangelium. Wir müssen Gottes Maßstab für unser Leben aufzeigen. Wir müssen das unseren Kindern aufzeigen. Ja? In den Kinderstunden muss Sünde ein klares Thema sein. In den Gottesdiensten, in den Predigten muss Sünde ein klares Thema sein. Wir müssen den Maßstab Gottes aufzeigen. Deswegen wollen wir im nächsten Jahr über Heiligkeit und über Heiligung sprechen. Ja, auch da werden wir den Maßstab Gottes aufzeigen werden als Jahresmotto. Weil uns das Evangelium wichtig ist, weil es uns wichtig ist, das Evangelium Herzen berührt und erreicht. Soweit zu diesem Text. Ich hoffe, dass ihr auch diesem Text einiges mitnehmen könnt und dadurch quasi eine gewisse Anleitung für euer Leben, für euren Umgang, für euren Alltag bekommt. Lasst uns das Evangelium predigen, lasst uns das Evangelium weitergeben und lasst uns dabei bei der Sünde beginnen. Es ist ein wesentlicher Bestandteil von der freudigen Botschaft der Erlösung.